Ich lese den Predigttext zum heutigen Sonntag, Psalm 87. Ein Psalmlied der Söhne Korach. Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Tyrer samt den Mooren. Die sind hier geboren. Doch von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist darin geboren und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Bitte nehmen Sie das grüne Liederbuch zur Hand. Du bist Immanuel, diese fünf Strophen von Lied Nummer 453 singen wir nach dem Gebet. Und zum Gebet und zum Lied bitte ich Sie, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderschönen Morgen und die Zeit der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, für den Zuspruch und für die Verheißungen. Danke für deinen Heils- und Liebesplan, den du gefasst hast, der jeden Einzelnen von uns, jedes einzelne Geschöpf einschließt und der zu einem herrlichen Ziel kommen wird. Danke, dass wir auch wissen dürfen, dass dein Volk Israel erlöst werden wird. Und wie wir es vorher gehört haben, wollen wir für die Errettung und die Erlösung Israels hier ganz besonders bitten. Dir danken für die Begegnungen, die wir mit den Geschwistern in diesem Haus immer wieder haben dürfen und sie um deinen ganz besonderen Segen für ihre Arbeit, für ihren Dienst bitten. Wir wollen einstehen für dein Volk. Danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Verheißungen wahr werden, dass deine Verheißungen gelten, dass nichts deine Verheißungen aufhebt. Danke, Herr Jesus, für deine große Liebe zu uns. Du bist unser Retter und Erlöser. Danke, dass dir jeder einzelne von uns wichtig ist. Danke, dass du am Kreuz auf Golgatha bezahlt hast mit deinem Blut, dass das ausreicht für alles, für jeden, dass das gilt für uns, dass wir es jeden Tag neu in Anspruch nehmen dürfen, dass wir mit dir reden dürfen, auch als dem Auferstandenen und dem wiederkommenden Herrn. Danke, dass du uns hörst. Und nun bitten wir dich, dass dein Wort heute Morgen bei uns ankommt, dass es sich mit uns verbindet, dass es in unserem Leben etwas bewirkt. Danke, dass du für jeden etwas hast, für jeden eine Botschaft hast, wie er sie braucht. Schenk uns offene Herzen, sie auch zu hören und dann auch zu tun. Wir brauchen deinen Boten Andrea Schäfer dazu, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben möchtest. Gib ihm Vollmacht und Kraft. Wir bitten dich auch für unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen, dass du auch ihnen begegnest. Wir bitten dich auch für die, die über Internet mit uns verbunden sind oder diesen Gottesdienst nachträglich auf Tonträgern hören. Wirke du Glauben, festige und stärke du Glauben, gib Zuspruch und Trost. So legen wir den Gottesdienst nun in deine Hände, bitten dich um deinen Segen und danken für deine Gegenwart. Amen.
Da waren wir doch in den vergangenen Wochen, in den Predigten, die ich zu verantworten hatte, auf dieser Autobahn der Psalmenauslegung unterwegs, haben den einen oder anderen Psalm miteinander betrachtet und um im Bild zu bleiben, hatte ich schon den Blinker eingelegt, um diese Straße zu verlassen. Und dann sah ich den 87. Psalm und ich sah, dass Israel-Konferenz ist und dachte, das passt doch ganz faszinierend zusammen, wenn es da gleich im zweiten Vers heißt, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Und deswegen musste ich noch ein ganz klein bisschen auf dieser Autobahn der Psalmenauslegungen bleiben, war schon drauf und dran, so richtig voll Gas zu geben. Da sah ich vor mir auf dieser Psalmenautobahn einen Bremsvorgang, überall rote Lichter, was den 87. Psalm angeht. Ein Fremdwort durchzieht die Auslegung. Dieser Psalm ist enigmatisch, also rätselhaft. Rätselhaft. Und wenn die Ausleger rätselhaft sagen, dann öffnen sie damit Tor und Tür für einen wahnsinnsspekulativen Horizont in allen Variationen, dramatische Umstellung der Reihenfolge der Verse des Psalms. Ich erspare Ihnen das alles. Es ist ein großer Interpretationsspielraum, ja, Aber bleiben wir doch einmal bei dem, was bei diesem ungewöhnlichen Psalm uns erst einmal so ins Auge fällt. Also was das ist, was uns aufmerksam, wird auch nicht gleich verständlich, aber aufmerksam macht, was wir da erleben, miteinander sehen. Klar, wir wissen nicht genau, wer spricht eigentlich zu wem, was, in welcher Weise. Aber erst einmal, was ist das Besondere an diesem Psalm? Was ist das, was nicht in die Norm, nicht ins Gewöhnliche, nicht ins Raster passt? Das ist ja kein normales Klagelied, ist auch kein normales Zionslied, das ist auch kein normaler Dank- oder Lobpsalm. Ja, insofern ist das schon ein bisschen rätselhaft und besonders. Was ganz, ganz klar, ganz schnell, ganz, ganz eindeutig ist, wir haben es hier mit einem hochgradig prophetischen Text zu tun. Das ist ganz, ganz klar. Das, was hier gesagt wird, das kann man so einfach nicht wissen. Das muss einem geoffenbart worden sein. Da braucht es einen prophetischen Zugang dazu. Da muss man davon ausgehen, dass der lebendige Gott jemanden, die Söhne Korach, beauftragt hat, diesen prophetischen Text hineinzugeben, damals ins Volk Israel, hineinzugeben in die Zahl und die Schar seiner Glaubenden. Das ist ein hochgradig prophetischer Text. Das ist schon mal klar. Aber wenn Sie noch einmal jetzt diese paar Verse, die sind ja schnell zu überblicken, das ist ja kein sehr langer Psalm, wenn Sie jetzt einmal diese paar rätselhaften Verse auf sich wirken lassen, dann fallen doch Ihnen sofort so ein paar Besonderheiten auf. Einmal fällt Ihnen natürlich auf diese tief berührende Liebeserklärung gleich am Anfang. Da stolpert man ja drüber, dass hier ein Bekenntnis abgeliefert wird, nicht so nebenbei, Gott mag auch den Zion oder der findet auch ganz nett, sondern es heißt hier, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Das heißt, noch einmal herausgehoben aus dem Gesamtduktus von Israel, auch Heranduktus aus Jerusalem, ist ganz besonders jetzt noch einmal der Zion hervorgehoben mit all dem, was da dazu gehört. Da schlägt das Innerste des Herzens Gottes. Da gibt es eine ganz besonders wunderschöne Liebeserklärung. Die ist ja natürlich berührend, wie so Liebeserklärungen natürlich sind. Das ist einmal das, was auffällt. Das andere, was auffällt, ist natürlich diese eigenartige Formulierung. Die gibt es nur an dieser Stelle in der ganzen Bibel. Nämlich dieses, die sind hier geboren. Und das gleich dreimal in so einem kurzen Psalm. Da braucht man kein Deutschstudium für, kein sprachwissenschaftliche Erkenntnis, um zu merken, das ist das, um das sich das Ganze dreht, dass hier dieser prophetische Text sagt, da gibt es nun einen ganz besonderen Geburtsort, da gibt es einen ganz besonderen Vermerk in der Geburtsurkunde, dass da Personen in Jerusalem, im Zion geboren sind, mit all dem, was dazugehört. Das sage ich einmal, das sage ich zweimal, das sage ich dreimal in einem so kurzen Psalm. Hallo Aufmerker Teil 2. Diese ganz besondere, unglaubliche, dreifache Geburtsurkunde, die hier beschrieben wird. Und das Dritte, was einem natürlich hier auffällt, ist, dass hier und auch nur hier an dieser Stelle der lebendige Gott selbst dargestellt wird als der himmlische Registrator. Der schreibt auf, der lebendige Gott schreibt auf, der Herr spricht, wenn er aufschreibt. Und vorhin noch einmal, ich will kundtun, das heißt, es ist eine Registration, die hier stattfindet und für diese Registration ist einer verantwortlich, nämlich der Ewige Selbst. Und das ist natürlich etwas, was in dieser Sprache auch an dieser Stelle einmalig ist. Rätselhaft, ja, aber schon allein deswegen traumhaft schön. Eine tief berührende Liebeserklärung, eine unglaubliche dreifache Geburtsurkunde, eine himmlische Registratur. Das ist ein ganz besonderer Psalm, der uns hier geschenkt ist. Und wenn wir das auf uns wirken lassen und der ganz langsam anfängt, sich mit uns zu verbinden und der Heilige Geist diese alten Worte in unser Leben hineintransportiert, dann merken wir, dieser Psalm, der macht was mit uns. Oder sollen wir besser sagen, Gott macht durch diesen Psalm was mit uns. Durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht da etwas. Zuallererst gibt es nämlich ein Staunen über das Universalprogramm, das in diesem Psalm uns in wunderschöner prophetischer Sprache vorgestellt wird. Lassen wir uns zuallererst ein Stückchen mitnehmen, in das Hineingucken in das Universalprogramm. Wie beschreibt der lebendige Gott das Universalprogramm im Psalm 87? Und da müssen wir zuerst einmal ganz kurz stoppen und sagen, das ist etwas, was ja wir erst einmal so gesetzt haben, dass es da ein Programm gibt. Und ja, das ist was ganz Wesentliches im Glauben der Christen, dass der lebendige Gott diese Welt nicht einfach ins Dasein hineingerufen hat, so nach dem Motto, jetzt bist du da und jetzt mach Welt, was du willst. Sondern dass die Erschaffung der Welt, der Welten, des gesamten Universums vom lebendigen Gott zielorientiert, planvoll geschehen ist. Nicht nur die Schöpfung an sich ist planvoll, es gibt einen Kosmos, eine geordnete Welt, sondern auch das, was in dieser Welt passieren soll, ist planvoll. Gott hat ein Programm, er hat eine Idee und davon tut er uns kund und das setzt er auch um. Das ist elementar grundlegend für das Verstehen der Christen. Also eine blinde Zufallsgläubigkeit, eine fatalistische, irgendwie geartete Denkweise ist im christlichen Glauben komplett fern. In der Mitte unserer Überzeugung ist ein planvoller, verkündender und das, was er geplant und verkündet hat, auch umsetzender Gott. Das ist ganz wesentlich. Und das, oh wichtig, nicht nur in den astronomischen Bezügen gedacht und in mikroskopischen Details, nicht nur für die Völkerwelten im großen Geschichtswalten, sondern ganz individuell für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planet. Auch für Sie, auch für mich. Planvolles Handeln Gottes. Und jetzt gibt es diesen Gedankengang, dass es da ein Universalprogramm gibt. Und in diesem Universalprogramm, da stehen wir nun staunend im Psalm 87, dass das Universalprogramm uns sagt, dass Gott in seinem Universalprogramm erst einmal sich drastisch konzentriert hat. Er hat nämlich exklusiv gehandelt. Das hätte er ganz anders machen können, aber er hat es so gemacht. Der lebendige Gott hat exklusiv gehandelt. Aus dem Ganzen nimmt er eine Sache heraus. Und er nimmt die eine Sache heraus, das eine Volk heraus, die eine Person heraus, mit einem Grund. Liebe. Liebe. Eine wunderschöne, einzigartige Liebe Gottes zu seinem auserwählten Volk Israel. Ja, das ist bezeugt durch das ganze Alte Testament, durch die ganzen Worte Gottes hindurch, dass Gott mit seiner Liebe dieses Volk erwählt hat. Abraham, Isaak, Jakob, alle, die hineingehören. Gott liebt dieses Volk. Er handelt exklusiv. Er schiebt alle anderen, ja genießen Sie es kurz, er schiebt alle anderen weg und nimmt dieses eine Volk heraus. Exklusives Handeln Gottes. Und das exklusive Handeln Gottes kommt in unserem Psalm in den Rahmenhandlung und im Mittelteil, der ist sauber strukturiert, der Psalm, im Rahmen und der Mitte wunderschön zum Ausdruck. Es fängt nämlich damit an, dass erstmal steht, das ganze Ding ist fest gegründet. Es gibt eine Gründung auf einem heiligen Berg. Das ist etwas. Ein Berg, ja, das ist nicht etwas, was mal eben weggeht. Das ist eine feste, stabile Angelegenheit, dass auf diesem Gottesberg der lebendige Gott gesagt hat, da sollst du sein, da sollst du stehen. Dann sagt er in der Mitte, das wird auch so bleiben. Es gibt eine Bestandsgarantie des Höchsten und er selbst, der Höchste, erhält es, heißt in Vers 5b. Und am Ende wird gesagt, und von diesem Zier, mit all dem, was dazugehört, gehen meine Quellen aus. Das heißt, alles Leben, paradiesisches Bild, findet von hierher seine Quelle, seinen Ursprung, sein Sein. Wow, das sind Sätze. Feste Gründung, bleibt für immer, Bestandsgarantie des Höchsten und hier ist die Zentrumsmitte, hier ist das Paradies. Das sind Sätze. Das ist ein Bekenntnis der Liebe. Ganz erstaunlich. Das Phänomen der souveränen, exklusiven Liebeswahl Gottes gehört zum ersten Begreifen des Universalprogramms des einen Gottes. Da nimmt er den einen Abraham heraus, alle anderen weg. Und geht mit diesem Abraham einen einzigartigen Weg. Mit keinem anderen ist er einen solchen Weg gegangen wie mit ihm. Diese Geschichte laufen die Jahrhunderte hinein und ruft die besondere Führungsgestalt des Mose und gibt ihm in einer außergewöhnlichen Weise Anteil an der Gottesgemeinschaft im Zelt der Begegnung und teilt ihm die Worte Gottes, die Tora, mit. Nirgendwo auf der ganzen Welt gab es so etwas wie das. Dass Gott zu einem Volk geredet hat, sagt nachher Mose in seinem Testament im 5. Buch Mose. Nur im Gottesvolk, nur das Gottesvolk hat dieses Vorrecht genossen, vor allen anderen Völkern und Menschen, dass es Ansprechpartner der Worte Gottes sein durfte. Was für eine exklusive Liebeswahl. Die gesamte Tora, das gesamte Wort Gottes haben wir ausnahmslos vermittelt bekommen durch dieses Gottesvolk. Hat er so gemacht. Und er nimmt einen David und gründet mit David eine Linie, dass er sagt, und in diesem David will ich noch einmal eine überdimensionale Segensmenge hineingießen, die gar nicht nur in der natürlichen Genealogie sein wird, sondern die in dem einen Samen, den man schon in Abraham angekündigt hat, in diesem zweiten Mose dann kommen soll, dann sich erfüllt in dem einen Daviditen, der aus diesem einen Volk der Liebe kommt, nämlich aus dem Volk Israel. Was für ein Programm! Was für ein Programm! Hier redet der lebendige Gott, hier handelt der lebendige Gott, das bestellt der lebendige Gott. Und da kann niemand und nichts dran was ändern. Da sind die Stürme der Geschichte drüber hinweggegangen in den letzten Jahrtausenden. Da haben die Assyrer sich ausgetobt und die Babylonier und die Perser und die Griechen und die Römer. Da hat sich der ganze braune Sumpf ausgetobt und der lebendige Gott hat das alles nicht so bestimmen lassen, dass das Volk unterging. Niemand schafft den Gottesberg ab. Niemand hebt die Bestandsgarantie auf. Niemand ändert den Paradiesort des Zion. Niemand. Es ist die exklusive Liebeswahl unseres Gottes. Bis heute. Und jetzt kommt doch diese ganz große Besonderheit, dass der Höhepunkt dieser exklusiven Liebeswahl, dass der eine Same des Abraham, dass dieser eigentliche Mose, der Vermittler des Wortes Gottes, dass der eigentliche Erfüller der Davids-Dynastie sich dann gezeigt hat und unter uns offenbar geworden ist in Jesus Christus. Jetzt ist der Höhepunkt da. Der Höhepunkt der exklusiven Liebeswahl für sein auserwähltes Volk Israel ist Jesus. Für dieses Volk, für dieses von ihm geliebte Volk ist er gekommen. Für dieses von ihm geliebte Volk hat er sein Leben gelassen, ist er an das Kreuz gegangen. Für dieses von ihm geliebte Volk bis heute, für das von ihm mit ganzem Herzen und mit seinem Blut bezahlte Volk, das ist es. Muss man sich bewusst machen. Das hebt unser ganzes Geschichtsbild, unser Gottesverständnis auf. Und ich genieße es, ihre Zögerlichkeit förmlich zu spüren. Dem Motto, wann holt er uns endlich mit rein da vorne? Wir sind da draußen vor. Ja, sie sind mit mir draußen vor, mal abgesehen von unserem Bruder Joshua. Und sonst noch irgendwo ein Halbjuden, der hier rumdriftet. Aber eigentlich sind wir alle mit draußen vor. Es ist eine exklusive Liebeswahl des lebendigen Gottes. Das ist der heilige Liebeswille Gottes. Bitte respektieren wir ihn. Und wenn wir das respektiert haben, dann können Sie mit mir umso mehr den Hammer im Psalm 87 genießen. Der Hammer im Psalm 87 ist doch, dass die exklusive Liebeswahl universale inklusive Folgen hat. Das ist der Hammer. Eine exklusive Liebeswahl hat universal inklusive Folgen. Und wie schön wird das in diesem Psalm zum Ausdruck gebracht. Haben Sie es doch drauf? Da heißt es doch, herrliche Dinge werden in dir gepredigt. Da gibt es eine Message, eine Botschaft, eine Nachricht. Das glaubst du nicht, wenn es dir nicht prophezeit wäre in Gottes Wort. Nämlich, der lebendige Gott, nicht irgendjemand, der lebendige Gott teilt mit, Luther sagt, ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Man kann übersetzen, ich tue kund. Ja, ich tue kund, ich gedenke öffentlich, ich markiere, ich bringe zum Ausdruck, ich mache deutlich. Nehmen Sie ein Verb, was Sie wollen. Ja, also nach dem Motto, der lebendige Gott sagt, der exklusive denkende Gott sagt, universal inklusiv handelnd, Ägypten, Babel, Philister, Tyrer und Kusch, all das gehört jetzt auch mit hinein. Man steht sprachlos daneben und kapiert natürlich sofort diese fünf Völker. Man braucht ja keine Geografiekenntnis zu haben. Das sind die Himmelsrichtungen von Israel ausgehend. Das sind alle Himmelsrichtungen. Das sind Feindvölker mit teilweise dramatischer Geschichte zu diesem Volk Israel. Die stehen natürlich in der Weise als Repräsentanten, die stehen exemplarisch für die Völkerwelten. Und jetzt entdecken wir, wie dieser Universalplan, wie dieses Universalprogramm funktioniert. In der maximalen Verdichtung der Liebe auf Israel kommt es zu einer kompletten Explosion des Heils nach außen. Das ist ja schon im Alten Testament angekündigt worden. Es ist zu wenig, dass du für das Volk Israel das Heil seist, sei es schon in Gottesknechtsliedern des Propheten Jesaja. Da waren schon so ein bisschen die Eruption des Vulkans zu spüren in der alttestamentlichen Prophetie. Da hat es schon ein bisschen geraucht und gerumpelt. Und dann kam Jesus. Natürlich kam Jesus für sein Volk. Und wie hat er diese kananäische Frau da erstmal die Seite geschoben, als sie da meinte, sie könnte jetzt einfach so reinmarschieren da ins Gottesvolk. Nein. Exklusiv. Schön weg zur Seite. Und trotzdem merken wir, die Ränder, die werden durchlässig. Und dann taucht eben da dieser Hauptmann auf. Und dann taucht eben diese kananäische Frau auf. Und dann tauchen unterschiedliche Personen auf. Dann geht er ins Galiläa der Heiden. Dann kommen Leute aus Syrien und Tyros und diffundieren damit hinein. Und man merkt schon, das lässt sich aber nicht mehr so schön reinrassig halten, exklusiv. Da geht was anderes. Und dann lässt er sein Leben, am Kreuz auf Golgatha. Und dann steht über diesem Kreuz auf Golgatha dieser wunderschöne Satz vom Täufer. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden von ganz Israel trägt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist Wahnsinn. Der exklusiv deckende Gott, ich und mein geliebtes Volk Israel, handelt, indem er exklusiv handelt. Abraham, Mose, David, Jesus, exklusiv. Universal inklusiv. Und jetzt sprengt dieses Heil sich auf und nach einer kurzen Phase intensiver, tausendfacher Missionierung von Menschen, die aus dem jüdischen Volk zum Glauben an Jesus kommen, überflutet dieses Heil die Grenzen des exklusiven Volkes Israel. Die große Samaria-Mission beginnt. Dieses verachtete Zwischenvolk mit seinem Rest-Jahwe-Glauben kommt mit dazu. Kapitel 8, Apostelgeschichte. Und dann natürlich der Hammer, wo Petrus, dieser Jude par excellence, bei seinem Mittagsmenü da etwas angeboten bekommt, was er gar nicht gut findet. Und der lebendige Gott ihm sagt, doch, es gibt diese Überflutung des Heils. Und dann marschiert er mit so einem kleinen Probetrupp. Tatsächlich zum ersten Mal übertritt er die Schwelle eines heidnischen Hauses. Ist gespannt, ob ihn direkt unmittelbar der Blitz trifft oder zeitversetzt. Aber es passiert nichts. Was ganz anderes passiert. Da kommen Menschen in gleicher Weise, Heiden, so was Ekliges wie Heiden, kommen zum Glauben an den Gott Israels, an diesen exklusiven Gott, der so universal inklusiv handelt. Und dann flutet's. Und jetzt sitzen sie hier. Und gehören mit hinein dieses Geheimnis, dass er sein Heil hineinfluten lässt in die Welten seit 2000 Jahren. Und aus den Völkerwelten kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus seit 2000 Jahren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen und Abermillionen aktuell und seit 2000 Jahren ihr Leben auf dieses Universalprogramm Gottes gesetzt haben. Und wenn man allein das sich bewusst macht, das sprengt einem schon den Kopf. Und wenn man sich jetzt bewusst macht, dass das erst der Anfang ist, dann weiß ich nicht, was Sie tun können. Wenn Sie einen kleinen Weg das nachvollziehen, dann stehen Sie nur staunend vor diesem Universalprogramm. Wer bin ich? Gott ist noch gar nicht fertig mit diesem bisschen Gekruschel von Gemeinde Jesu, was gerade ein bisschen Blameden krabbelt. So, wir wissen doch miteinander, wenn er, der lebendige Gott, wiederkommen wird und er sichtbar seine Herrschaft aufrichten wird, dann wird das eigentliche Thema der Völkermission von Israel ausgehend, das eigene Thema der Völkermission erst einmal noch auf eine ganz andere Dimension, auf einen ganz anderen Level, einer ganz anderen Liga ablaufen. Und dann haben die auch nicht recht, auch die Auslegungen und auch die Bibelübersetzungen, die sagen, es sind Menschen aus Ägypten und aus Kusch und aus Philisterland dabei, sondern das Philisterland und Kusch und die Ägypter, ganze Völker rauschen da rein und machen mit. und sind mit dabei. Und dann wissen wir, das doch. Dann ist der lebendige Gott immer noch nicht fertig. Da denkt man, das ist ja schon gigantisch in der Aufrichtung des messianischen Friedensreiches. Und dann sehen wir miteinander einen ganz kleinen Blick hinein und entdecken in der Offenbarung Kapitel 21, dass es dort im himmlischen Jerusalem, dann heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und dann dieser überraschende Plural. Und sie werden seine Völker sein. Nicht unter das Gottesvolk exklusiv AT gedacht oder meinetwegen gerade noch mit dem kleinen homiletischen Schnörkel das neutestamentliche Gottesvolk seiner Gemeinde, sondern und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und das sind doch gar nicht alle da. Das sind ja noch unendlich viel zu dem Zeitpunkt in den Gerichtsorten des Ewigen unterwegs, von dem wir dann erst in Kapitel 22 hören, Ende 21, wie dann ganze Völker noch hinzumarschieren im neuen Jerusalem, um therapiert zu werden am Thron des Lammes Gottes. Was für ein Universalprogramm. Und wissen Sie, da sitzt einer, der schreibt auf. Haben Sie so gelesen? Da schreibt einer auf. Da schreibt einer. Nicht irgendein durchschnittlicher Beamte. Der Ewige selbst hat die Registratur übernommen. Und Sie wissen, wissen Sie es? Sie müssen das wissen. Bitte hören Sie es. Dieser Registrator ist mit 99 nicht zufrieden. Halleluja. Halleluja. Was für ein irres Programm. Und es heißt in Vers 5, da kommt eine Stimme, die sagt, Man wird sagen, wer ist das, der Mann, der das da sagt? Das ist jemand, das könnten Sie jetzt sein. Nach dem Lesen vom Psalm 87, könnten Sie diese Rolle in Vers 5 ernst nehmen, annehmen und sagen, man wird sagen, Mann für Mann, Person für Person, einer nach dem anderen, alle von Zion, alle durch die exklusive Liebe und die Offenbarung von Jesus, tatsächlich aus dieser Quelle des universalen Programms herausgeboren. Anbetung, Staunen über diesen Gott. Was ist das für ein Gott? Ah, wenn man das hat, dann steigt man aus einem kleinkarierten Mini-Christianisierungsprogramm aus und atmet die weite Luft der Offenbarung unseres Gottes. Danke, dass du uns in diesem vielleicht rätselhaften Psalm aber hineinschauen lässt in die Weisheit deiner Gedanken und dass wir mit unserem kleinen, mickrigen Leben ein Stückchen Anteil haben dürfen am Universalprogramm unseres Gottes. So weit, so klar. Unmittelbar nach entsteht ein Glücksfaktor. Teil 2 der Predigt ist kürzer, keine Sorge. Glücksfaktor. Der Glücksfaktor kommt dadurch zum Tragen, dass hier drin steht, dass der Geburtsort dreimal benannt wird. Die sind hier geboren. Und Bezug ist natürlich immer der Zion. Die sind hier geboren. Die kriegen eine Geburtsurkunde, da steht drin, geboren im Zion. Geburtsurkunde mit Geburtsort. Bis heute, irre, ne? Bis heute ist das enorm wichtig. Bei diesem bescheuerten Migrationsthema mit all seinen ganzen Themen ist das doch das Wichtige. Wer kommt woher? Wer ist wo geboren? Welcher Staat hat dafür die Verantwortung? Wie kannst du in einem fremden Staat jetzt bleiben, wo du doch woanders herkommst? Was für ein Geschenk ist das dann, wenn man dann das Recht bekommt, in einem Staat, den man ankommen will, auch angenommen zu werden und eine Urkunde kriegt. Mit dem Geburtsort, mit der Adoption in dieses Staat habe ich das Recht, ich gehöre da jetzt hin. Das ist mein Vaterland. Da spreche ich meine Muttersprache. Wir haben das bis heute. Das kommt noch so hypermodern rumlaufen. Das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, da habe ich meine Rechte, da habe ich meinen Pass, da habe ich alles. Die sind hier geboren. Fremden, nicht zum Volk Israel gehörenden, wird die Zugehörigkeit zum Volk Israel im geistlichen Sinn verbindlich zugesprochen. Und dann kann ein Mann wie der Apostel Paulus sagen, jetzt sind wir alle Abrahams Kinder. Wie geht das denn? Ja, das geht. Geistlich gesehen gehören wir genau in diesen Strom mit hinein. Mein Gott, wie hast du das hingekriegt? Wie ist das gelaufen? Ich tue dir das kund, ich erwähne es, ich habe es aufgeschrieben, ich sag's dir, die Staatsbürgerschaft ist dir zuerkannt. Eine neue, eine geistige, eine entscheidende Staatsbürgerschaft. Das ist, das sind jetzt keinen Menschen in diesem Augenblick, in diesem Moment, in diesem Saal, wo natürlicherweise sie geboren sind. Ist vollkommen egal. Ich habe einen badischen Geschmack oder ein bisschen universalen Hauch oder die Vorfahren weiß ich was wo. Ihre natürliche Geburt, ihre erste Geburt ist irrelevant. Haben Sie eine zweite Geburt gehabt? Haben Sie eine zweite Geburt gehabt? Verstehen Sie, das ist doch das Thema. Wenn Sie nur mit einer Geburt hier rumlaufen, dann sieht das ganz duster aus. Das ist das Thema. Ich brauche eine zweite Geburt. Ich brauche eine zweite, eigentlich ewigkeitsentscheidende Geburt. Ich brauche einen neuen Geburtsort. Mit meinem bescheuerten deutschen Pass kriege ich da überhaupt nichts hin auf der anderen Seite. Ich brauche einen zweiten Geburtsort. Manche versuchen das irgendwie hinzukriegen. Die versuchen da so nebengleisig hinzukriegen. Ich versuche das mal sprachlich zu machen. Manche könnten im Mekka einer Weltreligion zu Hause sein, ja? Oder sie könnten vielleicht im Athen des abendländischen Geistes sich angesiedelt haben. Oder sie können im Rom des Humanismus Europas zu Hause sein. Oder im Delhi des Götterglaubens. Verstehen Sie? Aber das ist ja alles nur Krücken. Das übertüncht ja nur, sie sind immer noch auf dieser Erde. Immer noch. Sie kommen hier nicht raus. Mit all ihren Weltanschauungen, Religion kommen sie hier nicht raus. Und spätestens, wenn sie in der Kiste liegen, ist ihnen das klar. Sie brauchen eine zweite, eine andere Geburt, die Ewigkeitscharakter hat. Epheserbrief, der Apostel Paulus. Jetzt kommen diese Heiden, und so sagt uns der Apostel Paulus, und kriegen einen Zugang zum Vaterhaus. Die kriegen Zugang zum Vaterhaus. Wir sind nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, Migranten. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen. Das ist ein Wahnsinn. Bitte, wie ist das passiert? Wie ist es passiert, dass für mich und für Sie, die wir an Jesus Christus glauben, dieser wunderschöne Satz aus Hebräer 12 gilt? Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, da steht's doch. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, ihr seid gekommen zur Stadt Jerusalem, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln, die sind auch da, zur großen Versammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen, jetzt kommt's, die im Himmel aufgeschrieben sind. Da fand eine Himmelsregistratur statt. Da kommt in dieser Nacht zu Jesus, dieser führende Mann aus der Verantwortungsschiene des damaligen Judentums, ein kluger Kopf, ein ehrlicher Mann, will wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat und fängt mit Jesus an, ein Gespräch zu führen. Man merkt am Anfang diesem Gespräch, Sie können es nachlesen, Johannes 3, die beiden reden auf verschiedenen Ebenen, soll es ja geben, dass man nicht die gemeinsame Brücke findet. Und Jesus sagt eben, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, du, der du ursprünglich aus dem Gottesvolk schon stammst, dann kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Selbst du brauchst eine neue Geburt, der du natürlicherweise schon ja eigentlich im Zion zu Hause bist. Wie viel mehr dann wir, die wir natürlicherweise schon gar nicht da zu Hause sind, nur im übertragenen geistlichen Sinn. Wie kann ich neu geboren werden? Wie kann das gehen? Wie kann ich einen neuen Geburtsort? Wie kann ich eine andere Geburtsurkunde kriegen? Wie kann ich Zugang zum Himmel kriegen? Das ist doch die Frage. Und dann entdecken wir diese wunderschönen Gleichnisse von Jesus. Lesen Sie in Ruhe nochmal nach in Lukas Kapitel 15, ein Gleichnis nach dem anderen. Wie beides zusammengreift, dass der lebendige Gott sie sucht, er sucht sie. Er sucht sie wie dieses verirrte Schaf. Er sucht sie wie diesen verlorenen Groschen. Und auf der anderen Seite, dieser verlorene Sohn macht sich auf dem Weg und will wieder ins Vaterhaus zurückkommen. Es muss eine Begegnung kommen zwischen ihm, dem lebendigen Gott. Wie kann das geschehen? Ganz schlicht, ganz elementar. Gar kein Hokuspokus, kein religiöses Timbamborium. Ganz einfach. Sie sagen das ihrem Gott. Sie sagen das ihrem Gott. Lebendiger Gott und Vater. Ich möchte bei dir im Himmel registriert werden. Nimm mich um Jesu Willen an als dein Kind. Fertig. Antrag zu Ende. Das ist kein deutsches Formular. Ganz einfach. Ganz einfach. Und dann sind sie drin. Sind sie unsicher? Dann schnappen sie sich in Christen, sind zwei, drei hier. Und machen sie an diesem Sonntag für sich diese Himmelsregistratur fest. Haben sie es erlebt? Haben Sie das erlebt, dass Sie gesehen haben, wie der lebendige Gott im Himmel Ihren Namen reinschreibt? Haben Sie das erlebt? Dann wissen Sie, was Glück bedeutet. Das ist Glück. Das ist Glück. Hat Jesus gesagt? Können Sie sich gut merken, ganz einfach zu merken. Lukas 10, Vers 20. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist unser Glück. Da kann so viel Bach untergehen in unserem kleinen Leben. Da können so viele Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Da kann so viel Bescheuertes laufen. Da kann durch unser Leben Sünde geschehen. Da können andere uns, sie wissen, wie so ein normales, durchschnittliches Leben läuft. Aber das ist alles nicht das, was das Eigentliche, das Wesentliche, die Mitte meiner Existenz ist. Die Mitte ist, dass der lebendige Gott seinen Stift genommen hat und meinen kleinen Namen in seine Liste eingetragen hat. Dass unser Name im Himmel geschrieben ist und sollten Sie mit mir auf dieser Himmelsliste stehen, dann gehören Sie mit mir zu diesen Glücklichen dieser Welt. Sie wurschteln sich noch ein paar Jahre durch, das ist okay, aber Sie gehören jetzt schon auf die Himmelsliste. Und sollten Sie noch nicht die Himmelsregistratur durchgeführt haben, dann lade ich Sie von ganzem Herzen ein. Ich finde, das ist ein guter Sonntag, ein gutes Datum, ein guter Anlass zu sagen, mein Platz im Himmel, heute hole ich ihn mir. Gott segne Sie dazu. Und wir, die wir das Glück haben, wir wissen, mit dem Himmel haben wir alles. Mit dem Himmel haben wir alles. Mit dem Himmel habe ich den Vater. Ich habe Gott als Vater. Mit dem Himmel habe ich seinen Sohn Jesus. Mit dem Himmel habe ich die Bewohner den Heiligen Geist. Mit dem Himmel habe ich schon das Anrecht auf eine Wohnung dort. Mit dem Himmel habe ich die Ewigkeit. Mit dem Himmel habe ich jeden Tag die Liebe. Mit dem Himmel habe ich Ewigkeit. Mit dem Himmel habe ich alles. Glücklich? Ja. Glücksfaktor. Ganz kleiner Rest. Ich weiß, ich bin schon quasi in der Auszeit. Wenn ich das so habe und wenn ich dieses Universalprogramm sehe und wenn ich diesen Glücksfaktor habe, dann gibt es natürlich auch eine Verstärkung der Heimatbasis. Was ist jetzt Ihre Heimatbasis? Aha, richtig. Meine Heimatbasis ist ja jetzt, nein, das ist ja nur diese vorläufige irdische Abteilung, dass da unten in der Kommunalverwaltung mein Name drin steht und das dauert noch eine gewisse Zeit, dann könnt ihr es auch wieder löschen. Ja. Sondern, dass ich einen ganz anderen Eintrag habe. Ich bin ein Himmelsregistrierter. Sagen Sie, wie lebt es sich denn so als Himmelsregistrierter? Wie lebt es sich denn so? Sind doch eine ganze Reihe Himmelsregistrierte hier. Also zuallererst muss ich Ihnen sagen, ich nutze gnadenlos die Qualitäten des Rechtsanspruchs auf den Himmel aus. Was gehört dazu? Dazu gehört dazu, dass mir mein ganzer Schrott vergeben ist. Dass ich die Altlasten meines Lebens losgeworden bin. Dass ich ohne Schuld leben darf, dass Gott mein Gewissen gereinigt hat, nicht weil ich so ein Kerl bin, sondern weil er mir die Schuld meines Lebens vergeben hat, vor ihm, vor mir selber, vor anderen. Das ist eine unglaubliche Qualität. Ich nutze natürlich die Qualitäten des Himmelszugangs so aus, dass ich einen unmittelbaren, datengesicherten Kontakt habe. Das bricht mir auch nicht jeden Tag zusammen. Da muss ich auch nichts für zahlen. Der ist immer da, einen unmittelbar datengesicherten. Ich kann beten. Ich habe heute Morgen schon die Chance genutzt und war mit dem Himmel in Kontakt. Sie auch schon? Das ist ein Riesenvorrecht. Himmelsregistrierter zu sein, ist. Ach ja, erster Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich bin ich, wenn ich jetzt im Himmel registriert bin, das ist unmittelbar die Folge, aber da kann die Erde nichts dafür. Aber das ist natürlich klar, das ist ein so dermaßener Qualitätsunterschied, dass ich jetzt nur noch eingeschränkt zufrieden bin auf der Seite. Ich möchte gar keinen Vorwurf machen an diese bucklige Erde, die kann ich mir hergeben. Aber wenn man den Himmel kennt, wissen Sie, wenn man einmal die A-Liga kennt, wenn man in der ersten Liga mal irgendwo angekommen ist, dann sind wir auf so einem Popelclub da am Ende. Na gut, meine Güte, die haben auch einen Ball, das geht auch irgendwie, aber das kann man ja nicht vergleichen. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen eingeschränkt zufrieden auf dieser Erde unterwegs sein. Da habe ich eine Reportage gesehen von einem indischen Fernsehteam, die in Deutschland unterwegs waren. Und wissen Sie, was dieses indische Fernsehteam dabei hatte? Die hatten ihren Koch dabei. Sie sagen, es wäre dem Team nicht zumutbar, in Deutschland zu essen. Okay, merken Sie das Beispiel? Ich finde das ein tolles Beispiel. Da wurde wer einmal indisch gegessen und dann diesen Deutschen. Also wie die überhaupt leben können so lange. Ja? Aber wie auch immer. Das heißt, für die war das wie ein Einsatz auf einem anderen Stern. Und dann brauchten sie, um zu überleben, dass sie noch hier einen Sauerstoff noch mitgebracht haben, weil alles hier, um hier quasi in dieser Fremde zu überleben und dann wieder nach Indien fliehen zu können. So. Aber so ein bisschen hat das schon was mit dem christlichen Glauben zu tun. Wir sind nur noch eingeschränkt glücklich auf der Seite. Ist so. Es ist natürlich ganz klar, dass ich natürlich gerne sehr erkennbar als Himmelsregistrierter unterwegs sein möchte. Ich bin ja stolz drauf. Bin auch sehr glücklich drüber. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn so ein bisschen der Himmelsregistratur erkennbar wäre in Lebensstil, Tagesgestaltung, Eigenschaften, Punkt. Wenn man so ein bisschen merken könnte, oh, da läuft so ein Himmelsregistrierter damit durch. Das wäre doch nicht schlecht, das ist doch nicht schlecht. So ein Exot aus einem anderen Universum. Natürlich als Himmelsregistrierter gebe ich auch sehr gerne Auskunft über den Himmel. Ich kann auch die Formulare Ihnen zeigen, Ihnen helfen beim Ausfüllen. Gerne. Schon manch ein Mensch, der in meinem Umfeld das Himmelsformular ausgefüllt hat. Gott sei es gedankt. Helfe Ihnen gerne. Der Himmel ist groß, auch Platz für Sie. Ich gebe gerne Auskunft als Himmelsregistrierte, wenn man da reinkommt. Ich bin unterbrochen auf dem Weg nach Hause. Wissen Sie, ich liebe bei meinem Navi diese Taste. Früher beim Alten war es so ein kleines Häuschen. Das fand ich so süß. So ein kleines Häuschen. Oder jetzt steht dran Heimatort. Auch gut. Ja, aber auf jeden Fall, da müssen Sie nicht künstlich was eingeben mit Postleitzahlen und welche Fahrtroute wollen Sie wählen und wollen Sie wirklich dahin und gleich oder erst morgen und auf irgendwelchen Displayschichten da suchen, sondern Sie drücken einfach nur nach Hause. So, und wenn Sie morgens aufwachen, dann drücken Sie erst einmal den Taste nach Hause. Mein Gott, bring mich durch das Wirrwarr dieses Tages. Mit all seinen Umleitungsstoppschildern und was da alles ist und bitte umdrehen und nochmal, aber bitte bring du mich auch an diesem Tag ein Stückchen in diese Richtung, nämlich nach Hause. Das sind Himmelsregistrierte. Und Himmelsregistrierte vermissen natürlich auch den Himmel. Sie vermissen doch ihr Zuhause. Natürlich vermissen sie ihr Zuhause. Je länger, desto mehr. Die Fremdheit nimmt zu. Die Entzugserscheinungen werden unerträglich und irgendwann sagen sie einfach nur noch, Herr, hol mich doch endlich hier raus und bring mich nach Hause. Und glauben Sie mir, ich komme auch nach Hause. Ich komme nach Hause, ich bin registriert und ich freue mich auf den Himmel. Ist der 87. Psalm enigmatisch, rätselhaft? Ist egal. Allein das, was wir ohne Rätselhaftigkeit schon entdeckt haben, macht uns sehr, sehr, sehr dankbar. Weil wir staunend vor dem Universalprogramm unseres Gottes stehen. Weil wir belebt sind durch den Glücksfaktor, registriert zu sein im Himmel. Und weil wir verstärkt die Heimatbasis, den Himmel, in unser Leben auf dieser Seite der Erde hineinwirken lassen. Alle meine Quellen sind in dir. Wir beten und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, du Gott des Himmels, wir beten dich an und danken dir, dass du dich in Jesus offenbart hast und dass du durch dieses exklusive Heilsprogramm uns mit inkludiert hast, deine ganze Schöpfung, deine ganze Welt. Anbetung sei dir. Danke, dass dafür der Preis gezahlt ist. Danke, dass man jetzt den Himmel kriegen kann. Danke für jeden Himmelsregistrierten in diesem Raum. Danke für dieses Glück. Danke, dass du es bist, der auch Menschen einlädt, zum Vater nach Hause zu kommen, dem Zug nachzugeben, dem Sog keinen Widerstand mehr zu leisten, einzusteigen in die Gemeinschaft mit dem Ewigen, für jetzt und für immer. Und wir danken dir, dass dieser Himmelsgeschmack je länger, desto mehr unser Leben durchziehen darf. Danke, dass du der große Himmelsregistrator bist. Danke, dass du es bist, der uns eingeschrieben hat. Wir beten dich darüber an, du großer, wunderbarer, einzigartiger Gott und Vater. Wir beten zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.